HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Christoph Biermann, einer der renommiertesten Fußballautoren und Fußballjournalisten des Landes. Hallo, Herr Biermann.
Hallo.
Noch 8 Tage bis zur Weltmeisterschaft. Wir wollen über Fußball reden. Herr Biermann, Sie haben gerade ein neues Buch rausgebracht. Das heißt Matchplan, die neue Fußballmatrix. Das wirft 2 Fragen auf. Die erste lautet, was ist ein Matchplan?
Ja, Matchplan ist ein Begriff, den Thomas Tuchel, der Trainer, der jetzt kürzlich einen Vertrag beim Paris Saint-Germain unterschrieben hat, ich würde fast sagen erfunden hat. Im Englischen gibt es diesen Begriff gar nicht. Man denkt ja Matchplan, Plan für ein Match, das muss Englisch sein, aber in England heißt das, glaube ich, eher Gameplan. Beschreiben soll das sozusagen das taktische Vorhaben für das Spiel, also auf welche Weise man gegen einen bestimmten Gegner antreten möchte und wie man die 90 Minuten versucht vorzuplanen, sofern das möglich ist.
Da haben Sie schon einen Vorgeschmack gegeben auf einiges, was uns begegnen wird, nämlich Anglizismen oder Anglizismen, die es im Englischen gar nicht gibt. Das ist eine besondere Geschichte in Ihrem Buch. Das wird uns beschäftigen in unserem Gespräch hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Aber die 2. Frage, die der Titel aufwirft, was ist die neue Fußballmatrix?
Da müsste man jetzt erstmal fragen, was ist denn überhaupt eine Fußballmatrix?
Genau.
Das ist eigentlich eher ein metaphorischer Begriff. Also der versucht zusammenzufassen, wie können wir mit der Hilfe von Daten, wie können wir mit der Hilfe von Mathematik, wie können wir mit Hilfe von Matriken und Metriken Erkenntnisse über Fußball gewinnen? Und weil ich vor einigen Jahren schon mal ein Buch geschrieben habe, das die Fußballmatrix hieß, ist das jetzt so eine Art Fortschreibung davon, die aber komplett unabhängig von dem ersten Buch zu lesen und zu verstehen ist. Also wer das erste nicht gelesen hat, kann das zweite problemlos sehen. Es ist einfach nur die Thematik, die nochmal wieder aufgegriffen wird.
Das klingt jetzt sehr abstrakt und sehr wissenschaftlich, aber ich kann potenzielle Leserinnen und Leser beruhigen. Das liest sich sehr süffig und mit vielen Anekdoten, vielen Geschichten aus dem Fußballleben des Christoph Biermann. Apropos Fußballleben, Herr Biermann, Sie sind Redakteur des Elf-Freunde-Magazins, das Fußballmagazin Elf-Freunde, und Sie schreiben seit Ewigkeiten über Fußball. In der Popmusik gibt es eine bösartige Redensart, die lautet, ein Popkritiker ist ein verhinderter Popstar. Sind Sie ein verhinderter Fußballstar?
Nee, leider nicht. Also nicht mal näherungsweise. Also das höchste Niveau, was ich erreicht habe fußballerisch, ist die Kreisliga C.
Kreisliga C ist für die, die sich nicht auskennen, ziemlich weit unten.
Ziemlich weit unten. Also damals kam nichts mehr dahinter, als ich da gespielt habe, und ich war nicht mal Stammspieler.
Ui, ui, ui. Wenn Sie ein Spieler sein dürften, wenn Sie nicht Kreisliga C erreicht hätten, sondern Weltklasse, mit wem würden Sie tauschen? Wer wären Sie gern gewesen als Spieler?
Also ich wäre gerne Lionel Messi, was jetzt wahnsinnig unoriginell ist, weil Lionel Messi wahrscheinlich der beste Fußballspieler aller Zeiten ist. Er spielt ja noch beim FC Barcelona. Und zwar wäre ich das deshalb gerne, weil ich gerne wüsste, wie er das Spiel sieht, wie er das Spiel wahrnimmt. Für mich ist er neben vielen anderen Dingen, also dass er unheimlich viele Tore schießt und unheimlich viele Tore vorbereitet zum Beispiel, ist er irgendwie so ein Wahrnehmungswunder. Und das wüsste ich gerne, wie das
was,
so ist.
Was meinen Sie mit Wahrnehmungswunder?
Lionel Messi versteht das Spiel auf ganz besondere Art und Weise. Das ist halt einer dieser Spieler, der immer alles richtig macht. Und dann fragt man sich, wie macht er das eigentlich? Weil es geht ja ziemlich chaotisch zu auf dem Platz. 22 Leute, die wild durcheinander rennen. 11 gegen 11. Alles geht heutzutage unheimlich eng zu. Und in dieser Situation quasi immer die Übersicht zu bewahren, das ist das, was Lionel Messi kann, unter anderem. Das fand ich faszinierend und das hat was mit Wahrnehmung zu tun.
Wie wichtig ist es denn, ein guter Profi gewesen zu sein, um über Fußball zu reden und zu schreiben?
Also schaden sollte es normalerweise nicht, aber ich habe ganz viele Fußballprofis und auch große Spieler getroffen, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber die das nicht können. Das heißt ja auch, dass man das Spiel auf eine gewisse Art und Weise abstrakt durchdringt oder strukturell durchdringt oder sowas. Und es gibt halt Leute, die sind fantastische Praktiker, aber die müssen ja nicht notwendigerweise gute Analytiker sein.
Und wie ist es bei den Trainern? Ist es da wichtig, dass einer ein guter Profi war?
Immer weniger, habe ich den Eindruck. Also wir haben natürlich jetzt auch eine Generation von Trainern, die ganz andere Wege gegangen sind, die oft keine Profikarriere hatten. Also der anfangs erwähnte Thomas Tuchel zum Beispiel steht dafür, der, glaube ich, ist gerade mal bis in die dritte Liga oder sogar vierte Liga nur geschafft hat, eine kurze Spielerkarriere hatte. Ich glaube, dass es trotzdem immer wieder auch hilft. Wenn ich mir zum Beispiel Pep Guardiola anschaue, der für mich der größte Trainer unserer Tage ist, der ist auch ein großer Spieler gewesen. Und ich glaube, dass er auf diese Art und Weise, wie er ein außergewöhnlicher Trainer ist, sicherlich auch die Erfahrung als Spieler dazugehören. Aber das eine und das andere bedingt sich nicht mehr notwendigerweise.
Wie viele Fußballspiele haben Sie gesehen in Ihrem Leben?
Och, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht
in etwa.
Tausende, natürlich Tausende im Fernsehen, im Stadion, ich weiß gar nicht.
Erinnern Sie sich an Ihr erstes Spiel im Stadion?
Ja, es kommt aus dem Ruhrgebiet, aus der Stadt Herne. Und in der Stadt Herne gibt es den Fußballverein Westfalia Herne, der in den 50er Jahren mal zu den Besseren des Landes gehörte, sogar um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich da das erste Mal ins Stadion gegangen bin, in der damals noch Regionalliga gespielt hat, was damals die zweite Spielklasse war. Und da bin ich sozusagen so ganz klassischerweise mit meinem Vater zu einem Spiel, ich glaube damals gegen den VfR Neuss gegangen. Also das war sehr, sehr unspektakulär, aber hat trotzdem ausgereicht, etwas zu entzünden, was ja irgendwie, wenn man so will, heute immer noch weiter brennt.
Sie sind übrigens Jahrgang 1960, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein Bild machen können. Ich würde Sie jetzt gern bitten, Herr Biermann, uns mal den Sound Ihres Buchs so ein bisschen nahe zu bringen. Und ich würde Sie bitten, vielleicht eine Passage aus Ihrem Buch uns vorzulesen.
Ich kann keine Computerprogramme schreiben und mir fehlt das, was man einen naturwissenschaftlichen Hintergrund nennt. Physik und Chemie habe ich in der Schule abgewählt, sobald das möglich war, und den Mathematik-Leistungskurs absolvierte ich nur notgedrungen. Mein Englischlehrer hatte mir nämlich jedes Talent für Fremdsprachen komplett abgesprochen. Ich kam dann zwar einigermaßen unfallfrei durch die Kurvendiskussion und das, was im Matheunterricht sonst noch verhandelt wurde, doch nach der Schule muss jemand auf die Löschtaste gekommen sein. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, was ich dort gelernt habe. Technik hat mich nie sonderlich fasziniert, weder in Form von Motoren noch von Computern. Technik ist für mich ein Hilfsmittel, aber wie sie mir hilft, ist mir ziemlich egal. Dass ich dennoch sofort fasziniert war, als vor 10 Jahren Fußballspiele digital erfasst und plötzlich Statistiken verfügbar wurden, hat also einen anderen Grund als Technikbegeisterung oder Digitalenthusiasmus. Ich will das Spiel besser verstehen.
Christoph Biermann will das Spiel besser verstehen. Warum eigentlich? Fußball ist doch ein einfaches Spiel, hört man immer wieder, und ist auch deshalb so populär, weil es so einfach ist. Was gibt's da noch besser zu verstehen?
Fußball ist genau das, einfach, aber Fußball ist auch wahnsinnig komplex, weil so viele komplizierte Dinge passieren. Das erste, allerkomplizierteste oder mit einer Komplikation anzufangen, warum um Gottes Namen spielt man den Ball mit dem Fuß, wo man das doch mit der Hand viel besser und genauer tun könnte. Damit fängt schon vieles an. Man hat 10 Mitspieler, wenn man auf dem Platz steht, und man hat 11 Gegner, die Fläche ist riesengroß, wie gesagt, und dann versucht man mit Mitspielern und mit Gegnern so etwas Kompliziertes zu machen, wie den Ball mit dem Fuß zu bewegen. Da ist eine Menge Platz für Komplikationen.
Aber auch für Schönheit. Sie haben Ihrem Buch ein schönes, finde ich, schönes Zitat vorangestellt, und zwar von Xabi Alonso. Xabi Alonso, mit Spanien Welt- und Europameister geworden, zum Schluss mit Bayern München sehr erfolgreich, ein großer Stratege, aber auch ein Ästhet des Fußballs. Und er hat gesagt, wie sehr sich der Fußball verändert hat, Ausrufezeichen. Da denkt man erstmal, was jetzt kommt irgendwas Kulturpessimistisches. Aber nein, er sagt dann, es ist alles komplizierter geworden und schöner. Warum dieser Satz?
Ich glaube, der spielt genau darauf an, auf das, was ich gesagt habe, dass nämlich dieses Spiel in seiner Grundeinfachheit eben unheimlich komplex ist. Und die Schönheit besteht darin, dass viele im Fußball versuchen, diese Komplexität zu ergründen. Also ich habe ja eben schon den Trainer Pep Guardiola erwähnt, der ja auch mal ein Trainer von Xabi Alonso gewesen ist, der das zum Beispiel eben mit dem technischen Hilfsmittel des Videos gemacht hat, indem er sich wirklich eben Hunderte und Tausende von Stunden sehr, 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 sehr detailliert mit dem Gegner beschäftigt hat, was der macht, wie der sich auf dem Platz verhält und daraus dann eben, wie schon erwähnt, Strategien entwickelt. Und das ist sowas. Also das ist sowas wie, hui, jetzt wird's kompliziert. Das führt ja dann dazu, dass man seinen eigenen Spielern komplizierte Strategien beibringt. Und dann wird es natürlich interessant, wie mache ich das? Da kommt Pädagogik rein und wie wir lernen, zum Beispiel auch solche Fragen. Das kann man an vielen Enden weiter spinnen. Also es ist natürlich auch sportwissenschaftlich eine Menge passiert. Also wie bekommt man das hin, dass Spieler richtig trainiert sind, dass sie austrainiert sind, aber sich nicht verletzen und.
Die Beschäftigung hat viel mit Technik zu tun, mit der Erhebung von Daten, mit der Verarbeitung von Daten. Das klingt so ein bisschen nach endlosen Schulstunden in Fächern wie Chemie und Physik, die Sie ja rechtzeitig abgewählt haben, Herr Biermann. Aber die neue Fußballmatrix ist auch sehr unterhaltsam und sehr spannend. Dazu kommen wir gleich hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Vorher aber Musik, die Sie mitgebracht haben, die hat auch mit Fußball zu tun. Was hören wir?
Wir hören Bami Ami, Sharp as a Needle. Und Bami Ami ist ein Projekt eines englischen Musikers Adrian Sherwood, der viel im Reggae-Bereich in London mit vielen Jamaikanern zusammengearbeitet, auch ein Fußballfan und ein früher auch Sample-Künstler. Und wir hören da allerlei interessante Sachen untergesampelt, unter anderem die berühmte Liverpool-Hymne You'll Never Walk Alone, weil es um ein großes Spiel des FC Liverpool auch geht, in diesem Song.
Christoph Biermann, Fußballautor im Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Autor des Buches Matchplan, die neue Fußballmatrix. Es geht um die Digitalisierung, um die wissenschaftliche Optimierung in Ihrem Buch. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen, das Sie wahrscheinlich kennen und würde gerne wissen, was Sie davon halten. Okay?
Mhm.
Los geht's. Studenten haben die Nachwuchsleistungszentren und unsere große Liebe, den Fußball, übernommen. Die haben nie selbst oben gespielt und auch keine Ahnung, wie ein Profi auf höchstem Niveau tickt. Bei denen ist Taktik oberstes Gebot. Das sind Laptop-Trainer. Zitat Ende. Wer hat's gesagt?
Mehmet Scholl.
Was halten Sie davon?
Es schließt ein bisschen an das an, worüber wir eben schon gesprochen haben. Also so eine Art von Kultur. Debatte über Fußball. Mehmet Scholl ist ja nun ein großer Spieler gewesen beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft auch ein Spieler, der sicherlich auch stark von seinem spielerischen Instinkt gelebt hat. Und ich glaube, der fühlt sich so ein bisschen ausgegrenzt, durch einen bestimmten Jargon über Fußball zu reden und vielleicht auch über die Neigung, den Fußball stark zu analysieren. Ich fand am Ende seine Einlassung aber nicht so richtig hilfreich, weil man immer das Gefühl hatte, dass sich da jemand beschwert, der vielleicht einfach nur unglücklich darüber ist, dass er im Fußball nicht über die Rolle eines Experten im Fernsehen hinausgekommen ist.
Würden Sie das als populistisch bezeichnen, die Äußerung?
Ja, ist es jetzt, also populistisch, das hört sich jetzt so wie, uiuiui, wir müssen von Mehmet Scholl warnen, also das jetzt nun nicht. Das ist eine Position, die es im Fußball gibt, ich akzeptiere die auch. Es ist letztendlich ja auch so, man muss sich, also wenn man Trainer ist, sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber als Fußballfan muss man sich ja auch mit all diesen Dingen nicht beschäftigen, sondern kann Fußball weiterhin als rein emotionales Erlebnis betrachten. Ich schaue mir ein Spiel an und leide mit und schreie mit und bin enttäuscht und so weiter und so weiter. Mir geht es aber um was anderes. Wenn man natürlich sich etwas mehr damit beschäftigt, wenn man Aussagen zum Fußball trifft, wer gut ist, wer schlecht ist und so weiter, dann finde ich, muss man sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigen.
Das sind Laptop-Trainer, hat Mehmet Scholl gesagt. Sie schreiben in Ihrem Buch, heute wäre Sepp Herberger ein Laptop-Trainer. Für die Jüngeren da draußen, Sepp Herberger war der Trainer der ersten deutschen Weltmeistermannschaft 1954. Warum wäre Herberger heute ein Laptop-Trainer?
Weil Sepp Herberger ein Trainer gewesen ist, der sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, wie er seinen Mannschaften oder der deutschen Nationalmannschaft über die vielen Jahre Wettbewerbsvorteile verschafft. Darum nichts anderes geht es, um die Frage, woher bekommen wir Hilfe, woher bekommen wir Erkenntnisse, die uns entweder im Spiel selber oder als Clubs bei der Rekrutierung von Spielern zum Beispiel Vorteile verschaffen.
Hm. Nochmal zurück zu Mehmet Scholl, Herr Biermann, und eine interessante Wolte. Einerseits ist er ein erklärter Gegner, der Laptop-Trainer, wie wir gehört haben. Andererseits hat genau dieser Mehmet Scholl 2016 bei der Europameisterschaft als Fernsehexperte der ARD versucht, einem Millionenpublikum etwas Neues nahezubringen, etwas Neues, das auch verdächtig nach Laptop-Trainer klingt. Packing heißt das Zauberwort. Was war da los?
Das ist eine interessante Frage, warum er das gemacht hat. Also vielleicht, um nur Packing kurz zu erklären, bei dieser Geschichte versucht man zu messen oder zu zählen, wie viel Spieler durch einen Pass der gegnerischen Mannschaft aus dem Spiel genommen worden sind. Das ist sozusagen die Grundbetrachtung, und dann kann man immer gucken, wer war am einen Ende, wer am anderen Ende, also wer hat den Pass gegeben und oder wer ist auch so schlau gelaufen, dass er angespielt werden kann. Und dann kann man schauen, wie viel Mannschaften es erlauben, sich überspielen zu lassen oder auch nicht und so weiter. Also daraus ergeben sich eine Menge Analysemöglichkeiten, die auch neu sind. Und Mehmet Scholl ist da sehr begeistert von gewesen. Das heißt, dass vielleicht in einer hinteren Ecke seines Herzens doch auch ein Laptop-Trainer schlummert. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es so.
Bei der Europameisterschaft war Packing so ein großes Hype-Wort. Das ist übrigens eine Erfindung von zwei Bundesliga-Profis, Stefan Reinhardts und Jens Hegeler, die haben das entwickelt. Also da war das große Hypewort. Alle sprachen von Packing und wie viele Spieler wurden überspielt mit einem Pass. Und danach ist es aber schnell wieder verschwunden, zumindest aus dem, sagen wir mal, medialen Fußballsprech. Warum eigentlich? Liegt es auch an dieser gewissen konservativen Haltung oder Bequemlichkeit von Fußballfans, dass sie ihren Sport mal mit anderen Worten beschreiben und mit anderen Augen vielleicht auch sehen?
Ich glaube, dass es möglicherweise auch zu komplex ist, um im Fernsehen da viel mit zu hantieren. Es taucht immer noch im Fernsehen immer mal wieder auf, so ganz am Rand, wenn man mal gezeigt wird, ach guck mal hier, durch diesen Pass sind jetzt gerade 8 Leute aus dem Spiel genommen worden. Also ich glaube, in der Sportschau sieht man das ab und zu mal. Diese Packing-Geschichte läuft übrigens relativ erfolgreich weiter. Inzwischen sind viele Bundesligisten und Clubs in Frankreich zum Beispiel auch, sind Kunden dieses Unternehmens und lassen sich diese Packing-Daten liefern, weil sie sich davon Analysen versprechen, die ihnen weiterhelfen. Dadurch, dass es weniger sichtbar ist, bedeutet es nicht, dass es verschwunden ist, weil insgesamt halt im Fußball ein großer Bedarf eigentlich auch besteht, Erkenntnisse über die eigene Leistung zu bekommen. Und Packing gehört halt dazu.
Packing, ein englischer Begriff. England ist ja das Mutterland des Fußballs. Warum eigentlich Mutterland und nicht Vaterland?
Gute Frage, gebe ich gerne zurück. Okay. Ich glaube, da könnten wir dann so ein sozialhistorisches oder wie auch immer Seminar zu veranstalten.
Also England, Mutterland, bleiben wir beim Mutterland des Fußballs. Und in Ihrem Buch Matchplan, die neue Fußballmatrix, Herr Biermann, versuchen Sie, diese neue Fußballmatrix immer wieder auch mit neuen Begriffen zu erklären. Und die kommen meistens aus dem Englischen. Und in den nächsten Minuten würde ich Ihnen gerne ein paar von diesen Begriffen nennen, mit der Bitte, die kurz zu erklären. Wir hatten schon Moneyball. Kommen wir zu Expected Goals, also übersetzt erwartete Tore oder erwartbare Tore. Was ist das?
Das ist für mich eine der wichtigsten Findungen, Entwicklungen der letzten Jahre, weil sie hilft, den Zufallscharakter des Fußballs quantitativ in den Griff zu bekommen. Aber was ist es? Wir sind inzwischen in der Lage, durch die statistische Auswertung von Spielen, in dem sozusagen jede Aktion, die auf dem Platz stattfindet, von Wärmebildkameras erfasst, in Daten übersetzt wird, mit sehr, sehr großen Datenmengen zu hantieren. Das führt dann dazu, dass man jedem Torschuss eine Wahrscheinlichkeit zubilligen kann. Also einerseits, von wo aus er abgegeben worden ist. Es ist naheliegend, dass wenn man von 7 Metern aus schießt, die Torwahrscheinlichkeit größer ist als von 37 Metern. Dass es, wenn man aus der Mitte schießt, wahrscheinlicher ist, als wenn man aus dem spitzen Winkel schießt und so weiter. Darin eingerechnet werden auch noch die Spielsituationen. Also spielt eine Mannschaft gerade auf eine stehende Abwehr zu, die also solide aufgebaut ist, spielt sie aus dem Konter heraus und so weiter und so weiter. Also wir können quasi jedem Torschuss eine gewisse Wahrscheinlichkeit zubilligen und dann können wir am Ende diese Wahrscheinlichkeiten addieren. Und dann stellt man vielleicht fest, dass eine Mannschaft der anderen total überlegen gewesen ist und demnach 3,2 Tore hätte schießen müssen und die andere nur 0,7. Jetzt haben wir aber alle diese Spiele gesehen, in denen dann trotzdem die Mannschaft, die unterlegen war, 1-0 gewonnen hat, weil sie einfach viel Glück hatte oder sich da auch tapfer verteidigt hat, aber eben auch viel Glück hatte. Und das ist das, wie Fußball sich von allen anderen, auch Ballsportarten, unterscheidet, weil nämlich dadurch, dass eben wenig Tore fallen, der Zufall mehr Raum einnimmt als in anderen Sportarten. Es gibt also oft eine Lücke zwischen der Leistung und dem Ertrag. Also oft genug ist es natürlich auch deckungsgleich, da gewinnen Mannschaften ganz verdient. Aber auf die Art und Weise kann man jedenfalls dann systematisch schauen, ob eine Mannschaft gerade sozusagen vom Glück bevorteilt oder benachteiligt wird. Und das ist insofern ganz wichtig, das ist nicht nur sozusagen von akademischem Interesse, weil wir natürlich unheimlich aufgeregte Diskussionen im Fußball immer führen. Weil Mannschaften verlieren und dann werden Trainer in Frage gestellt und Spieler und so weiter und so weiter. Und wenn man da aus den Augen verliert, dass der Zufall vielleicht gerade Regie führt, dann kommt man möglicherweise auch zu ganz falschen Entscheidungen.
Ein Schlüsselbegriff in Ihrem Buch ist der Rulebreaker, der Regelbrecher. Was ist das?
Der Regelbrecher ist jemand, der sich eben nicht daran hält, wie man es allgemein so macht, sondern darüber nachdenkt, wie man es vielleicht besser machen könnte. Ein Beispiel dafür ist der heutige Schalker Manager Christian Heidel, der früher viele, viele Jahre lang bei Mainz 05 sehr erfolgreich gearbeitet hat. Zum Beispiel mit dem schon erwähnten Thomas Tuchel plötzlich einen Trainer in der Bundesliga installiert hat, der vorher nur Jugendtrainer gewesen ist, der also nie eine Seniorenmannschaft trainiert hatte. Auf die Idee wäre man vorher vielleicht gar nicht gekommen, weil man denkt, ja, der kann halt mit Jugendlichen, aber wie soll der mit Erwachsenen? Und dann, wenn ja, dann müsste das erstmal probieren, vielleicht in der zweiten Mannschaft oder in irgendeinem Amateurclub und so weiter. Während Heidel die Situation so analysiert hat und gesagt hat, eigentlich ist Jugendfußball in A-Jugenden und so weiter nichts anderes als Profifußball mit etwas jüngeren Spielern und das ist überhaupt kein Problem, das zu übersetzen und das hat Thomas Tuchel ja in Mainz auch bewiesen und danach haben es sehr, sehr viele andere Clubs ähnlich gemacht, teilweise auch mit großem Erfolg, teilweise aber auch ein bisschen weniger, aber insgesamt ist es inzwischen diese Regel, die es mal gab, du kannst quasi nicht die erste Mannschaft bei den Senioren, die du trainierst, da kann keine Bundesliga-Mannschaft sein, diese Regel ist gebrochen als eine davon. Und ich denke, das ist im Fußball, wenn man erfolgreich sein will, wenn man neue Wege bestreiten will, dann muss man halt bei der einen oder anderen Regel gucken, ob sie wirklich noch gilt.
Christian Heidel hat dann etwas Ähnliches gemacht oder etwas Vergleichbares. Als er nach Schalke ging, hat er vor Beginn der jetzt zu Ende gegangenen Saison Domenico Tedesco verpflichtet, der damals, glaube ich, 31 Jahre alt war und vorher nur einen Zweitligisten kurz trainiert hatte, Erzgebirge Aue. Ja. Auch das hat funktioniert und der gilt ja auch, Tedesco, als einer dieser Laptop-Trainer, dieser Jungen. Und Heidel selbst ist auch ein Quereinsteiger. Er war vorher nicht etwa Bundesliga-Profi vor seiner Managerlaufbahn in Mainz und in Schalke, sondern er war Autohändler. Sie berichten über viele Quereinsteiger in Ihrem Buch. Viele kommen auch aus der Finanzbranche, diese Quereinsteiger. Was hat es damit auf sich?
Ich denke, dass die Nähe der Finanzbranche zum Fußball insofern da ist. Also wir haben ja schon immer wieder hier dieses Datenthema angesprochen. Im Fußball sind relativ viele Daten zur Verfügung, aber die Leute, die bislang im Fußball vor allen Dingen arbeiten, verstehen nicht wirklich, wie man mit Daten arbeitet. Das ist das Interessante, die Praktiker, Trainer, auch Manager und so weiter, die sind darin einfach nicht geschult. Aber wer aus der Finanzbranche kommt, für den ist das selbstverständlich. Und vielfach ist es ja in der Finanzbranche auch so, dass es darum geht, mit Hilfe von Daten unterbewertet Assets, wie es da immer so schön heißt, zu finden. Das ist ja etwas, was man im Fußball auch machen kann, nur dass die Assets dann Menschen sind.
Sie sprechen vom datenbasierten Spielstil, also ein Trainerteam erhebt Daten und verändert daraufhin den Spielstil. Ein verblüffend einfaches Beispiel betrifft den britischen Trainer Tony Pulis. Der legte ganz besonderen Wert auf sogenannte Standardsituationen, die ja sowieso immer wichtiger werden. Vielleicht können Sie uns das noch kurz vorlesen.
Exemplarisch dafür, wie wichtig Standards für Underdogs sein können, steht jedoch der englische Trainer jener Mannschaft, die auf einen spektakulären Wert von 47% Standardtoren kommt. Tony Pulis. Er und Sam Allardyce gehören in England zu den Trainern, die sich dem Thema schon früh systematisch näherten. Bei Pulis geriet das sogar zur Freakshow, als er zwischen 2006 und 2013 bei Stoke City arbeitete. 2007 stieg er mit einer Mannschaft in die Premier League auf, die fast alle Experten für einen sicheren Absteiger gehalten hatten. Pulis machte aber nicht nur Ecken und Freistöße zu gefährlichen Waffen, sondern auch Einwürfe. Es gibt nur wenige Mannschaften, die sich Gedanken darüber machen, was sie eigentlich mit Einwürfen anfangen sollen, und einige geraten deshalb sogar regelmäßig in den Nachteil. Aber Stoke City schoss in der Saison 2008-2009 nach Einwürfen nicht nur 53 Mal aufs Tor, sondern erzielte dabei 8 Tore. Absender dieser Einwürfe war der Ire Rory Delap, damals bereits 32 Jahre alt, ein ehemaliger Speerwerfer, der unglaubliche Kraft im Oberkörper hatte. Er konnte den Ball 35 Meter weit werfen, also bis auf die Höhe des Tors. Pulis rückte ihn sogar noch näher an die gefährliche Zone heran, indem er das Spielfeld im heimischen Britannia Stadium auf die minimal erlaubte Größe reduzierte. Aufgrund der dabei aufgehobenen Abseitsregel ist es zudem schwerer, gegen lange Einwürfe zu verteidigen, als gegen Freistöße, bei denen man die Verteidiger weit hinausschieben kann. Zudem überfüllte Pulis bei Einwürfen den gegnerischen 5-Meter-Raum mit seinen Spielern, um dort für Chaos zu sorgen.
Jetzt wissen wir auch, was ein Pulis-Ball ist. Christoph Biermann im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Vielen Dank. Das war eine Passage aus Matchplan, die neue Fußballmatrix, Ihr neues Buch. Und das können wir jetzt auf uns wirken lassen bei der nächsten Musik. Was haben Sie mitgebracht?
Der zweite Song ist so ein bisschen Einstimmung, weitere Einstimmung zur Weltmeisterschaft. Der heißt Copacabana Sadia, Junior Mendes. Und kommt, man ahnt es schon, von der Copacabana aus Brasilien, von einer sehr schönen Zusammenstellung brasilianischer Musik, die unter dem Label Too Slow to Disco erschienen ist. Oh,
Junior Mendes Copacabana Sadia im Doppelkopf auf HR2 Kultur, ausgewählt von Christoph Biermann. Er ist Autor des Buches Matchplan, die neue Fußballmatrix. Darüber reden wir heute. Ich zitiere mal eine kurze Passage. Es gibt ein erfundenes Zitat, das die Humorfachkraft Jan Böhmermann dem als etwas einfältig geltenden Lukas Podolski vor vielen Jahren untergeschoben hat. Es heißt, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Peter Krawitz aus dem Trainerteam von Jürgen Klopp, Trainer von Liverpool, früher Borussia Dortmund. Peter Krawitz also sagte dazu, ich würde das umdrehen, Fußball ist wie Schach, nur mit Würfeln. Was will er uns damit sagen, Herr Biermann?
Er will uns das sagen, worüber wir eben schon ansatzweise gesprochen haben, dass Fußball ein strategisches Spiel ist, also wie Schach. Es gibt ja etliche Fußballtrainer, die auch gerne Schach gespielt haben. Felix Magath ist einer davon. Und das mit dem Würfeln ist eben der Anteil von Zufall, über den wir auch schon gesprochen haben, den ich glaube, man eben heute mit solchen Werten wie Expected Goals und daraus abgeleitet Expected Points quantifizieren kann und ein bisschen rausrechnen oder sich darüber klar werden kann.
Um den Zufall und um die Ausschaltung des Zufalls geht es immer wieder in Ihrem Buch und Sie bringen ein ganz tolles und auch extremes Beispiel dafür, dass man glauben könnte, die ganzen Daten sind am Ende doch überhaupt nichts wert. Ausgangspunkt ist die Frage, wie können wir aus den Daten, die bei einem Spiel erhoben werden, das Ergebnis ableiten? Und Sie haben ein Spiel ausgesucht, Sie schreiben, es sind übrigens die Zahlen eines Spiels, das wirklich stattgefunden hat und das bis heute niemand vergessen haben dürfte. Dieses Spiel anonymisieren Sie zunächst. Sie haben dann eine Tabelle abgedruckt. Da gibt es Team A und Team B. Wir wissen also nicht, wer Team A ist und wer Team B ist. Und ich will mal ein paar Zahlen vorlesen. Also der Ballbesitz wird ermittelt. Das Team A hat 52%, das Team B hat 48%, also fast ausgeglichen. Pässe in den Strafraum, Team A hat 19, Team B hat 11, also Team A deutlich mehr. Flanken, Team A 22 Flanken, Team B 10 Flanken. Gefährliche Angriffe, Team A 55, Team B nur 34. Ballverluste, Team A 69, Team B hat mehr Ballverluste, 76. Und so weiter und so weiter. Schüsse hat Team A ein paar mehr. Schüsse aufs Tor, 13-12. Was leiten wir daraus für ein Endergebnis ab? Was würde man normalerweise denken, Herr Biermann?
Man würde instinktiv denken, dass Team A möglicherweise knapp gewonnen hat, vielleicht 2-1 oder 1-0 oder irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht, wenn es ein bisschen Pech gehabt hat, ist das Spiel unentschieden ausgegangen.
Mhm. Und wie ging es aus und wer hat dagegen wen gespielt?
Ja, das ist das Spiel, was sicherlich fast jeder Zuhörer auch gesehen hat. Es ist nämlich das legendäre Halbfinale der letzten Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Deutschland. Das Brasilien, ja, wie wir wissen, spektakulär 1-7 gegen Deutschland verloren hat. Und
Brasilien war Team A.
Und Brasilien war Team A. Das heißt, dass diese, ich sag mal, alten Daten, die von der Strichliste kommen, dass man einfach Schüsse und Pässe und so weiter zählt, dass die keinen großen Erkenntnisgewinn haben. Das heißt, man muss von einer quantitativen zu einer qualitativen Zahl kommen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, was der Unterschied zwischen einer qualitativen und quantitativen Zahl sein kann. Aber eben dieser Wert, über den wir schon gesprochen haben, Expected Goals, es gibt auch Expected Assists und so weiter und so weiter. Das ist eben der Versuch, über einen etwas komplexeren Algorithmus dahin zu kommen, diesen Werten eine qualitative Tiefe zu geben, die eine einfache Strichliste, wie eben wir zählen, wie viele Pässe gespielt worden sind und so weiter und machen bei jedem Pass einen Strich auf unser Zettelchen, auf unser Imaginäres, dass das nicht hilft und wir da ein bisschen komplexer ran müssen.
Wir haben eben gehört von dem als etwas einfältig geltenden Lukas Podolski, wie es in Ihrem Buch heißt. Sie zitieren auch einen Trainer mit langjähriger Erfahrung, der hat gesagt, er arbeitet gern mit Spielern, die etwas stumpf sind, wörtlich. Also nicht schreiend dämlich, aber auch nicht auf komplizierte Weise mit sich selbst beschäftigt, schreiben Sie. Gilt da immer noch die alte Parole, dumm kickt gut?
Jein. Es ist sicherlich so, dass, was dieser Trainer damit meint, ist, wenn Spieler eben kompliziert mit sich beschäftigt sind, mindert das ihre Leistung. Und wenn jemand das ausblenden kann, hilft's möglicherweise. Teilweise ist es aber eben auch so, dass es, glaube ich, manchmal schon eine gewisse Intelligenz vor allen Dingen aber natürlich eine Fußballintelligenz, die eben mit der klassischen nicht unbedingt deckungsgleich sein muss, sicherlich hilft.
Mhm. An anderer Stelle schreiben Sie oberflächlich betrachtet fast das Gegenteil. Sie berichten vom Training der TSG Hoffenheim mit dem jungen Trainerstar Julian Nagelsmann, der sich jeden Tag was Neues einfallen lässt. Und da fällt der Satz, den Jungs muss jeden Tag der Kopf rauchen. Was heißt das?
Das ist so eine Art von Lerntheorie auch, dass man Spieler im Training überfordert, damit sie dann, wenn sie in den Wettkampf kommen, quasi den Wettkampf als leichter empfinden als das Training selber. Das ist übrigens ein schönes Beispiel jetzt mit Hoffenheim oder Trainern, die ähnlich wie Julian Nagelsmann arbeiten. Es geht nicht darum, Spielern abstrakt etwas beizubringen oder zu erklären oder sowas, sondern jeweils Spielformen und Trainingsformen zu entwickeln, wo sie das instinktiv machen müssen und sozusagen in das, ich sag mal, gezwungen werden müssen, was sie dann auf dem Spielfeld späterhin machen sollen. Das ist auch was Teil dieser eben komplexer werdenden Trainerarbeit heutzutage.
Das Wissen um Daten verändert das Spiel, haben Sie geschrieben in Ihrem Buch, Herr Biermann. Manchmal verändern auch neue Spielregeln das Spiel und das bringt uns zur nächsten Musik. Normalerweise bringen ja die Gäste immer die Musik mit hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Ich habe jetzt mal eine Ausnahme gemacht und mir gestattet, eine Musik mitzubringen. Ich möchte Ihnen den Anfang von diesem Lied vorspielen. Das ist fast so alt wie Sie und ich übrigens. Ja, wir hören mal ein paar Sekunden.
Bin ich Rati, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rati, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Das Spielfeld ist mein Königreich. Das sollte genügen. Christoph Biermann, wer ist der Mann, der da singt?
Peter Radenkovic, der in den 60er Jahren Torwart von 1860 München, damals eine sehr erfolgreiche deutsche Mannschaft, deutscher Meister, die bis auch im Europapokal bis ins Finale gekommen ist. Und Peter Radenkovic war vielleicht der erste Showstar des deutschen Fußballs, also was sich ja auch darin ausdrückt, dass er diese Schallplatte aufgenommen hat.
Und die übrigens ein Hit wurde.
Die übrigens, genau, richtig. Hit. Ja. Und Peter Radenkovic war der erste Torwart, der seinen Strafraum verlassen hat in manchen Spielsituationen, um einen Ball abzufangen, was damals ungeheuerlich gewesen ist und heute aufgrund von Regeländerungen eine Selbstverständlichkeit ist.
Also Radenkovic, Spitzname Radi, deswegen bin ich Radi, bin ich König. Radenkovic als einer der ersten Rulebreaker sozusagen, Regelbrecher. Und das hat dann mit der veränderten Rückpassregel auch das Spiel des Torwarts komplett revolutioniert. Bis 1992 durfte der Torwart ja einen Rückpass seiner Mitspieler mit der Hand aufnehmen. Das heißt, er konnte das Spiel damit extrem verlangsamen. Das gesamte Spiel stand fast still. Der Rückpass zum Torhüter war quasi ein legales Zeitschinden und das wurde 1992 verändert. Seitdem darf der Torhüter den Rückpass nur noch mit dem Fuß aufnehmen. Wie hat sich durch diese Regel das Spiel verändert, Christoph Biermann?
Also es hat sich vor allen Dingen natürlich das Anforderungsprofil des Torhüters komplett verändert. Also wer als Torhüter heute nicht in der Lage ist, Fußball zu spielen, also eben den Ball auch mit dem Fuß auf allerhöchstem Niveau behandeln zu können, der wird im Spitzenfußball nicht auftauchen. Sie haben es ja schon gesagt, also es war eine Maßnahme, um der Zeitschinderei Einhalt zu gebieten und als solcher hat sie auch funktioniert. Also das Spiel ist auch dadurch schneller geworden.
Er hat das Talent, etwas durch sich durchwehen zu lassen, haben Sie geschrieben. Über wen haben Sie das geschrieben? Wissen Sie das noch?
Ja, über den Bundestrainer Jogi Löw.
Was ist das für ein Talent? Das klingt weder nach Laptop-Trainer noch so nach dem alten Modell des Feldherrn an der Seitenlinie. Was ist das, etwas durch sich durchwehen lassen?
Jogi Löw ist umgeben von einer Fülle von Experten aus unterschiedlichen Feldern. Also wir kennen ja zum Beispiel Hans-Dieter Hermann, den Psychologen. Also dass eine Nationalmannschaft mit einem Psychologen arbeitet, war ja mal eine große Sensation. Heute ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Die deutsche Nationalmannschaft hat auch eine Spielanalyseabteilung mit Christopher Clemens zum Beispiel. Und viele andere, ich sag mal, Gewerke, die da um den Bundestrainer drumherum sind. Der Bundestrainer selber ist jetzt quasi kein Laptop-Trainer, aber wie Sie auch gesagt haben, er ist auch jetzt kein Trainer des alten Schlages. Und vor allen Dingen gibt er diesen Leuten, diesen Experten, die er um sich herum hat, viel Raum. Und das ist das, was ich mit dem durch sich durchwehen lassen meine. Also er selber sagt über sich, dass er viele Bauchentscheidungen trifft, aber ich glaube eben, dass es ein Bauch ist, in dem vorher viele Dinge Einfluss gefunden haben. Da steckt viel drin in diesem Bauch. Und das kommt von allen Seiten und das kommt eben auch zum Beispiel Spielanalyse, auch Datenanalyse und so weiter und so weiter. Und dann aufgrund dessen formiert sich dann eine Entscheidung über Spielstrategien, über Aufstellungen, über Zusammensetzung des Kaders für die jetzt kommende Weltmeisterschaft und so weiter und so weiter. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ist für mich Jogi Löw ein Musterbeispiel dafür, wie man es richtig macht.
Wer wird Weltmeister?
Ich habe durchaus die Hoffnung, dass Deutschland es sein könnte, obwohl seit so langer Zeit, nämlich seit 1962, als Brasilien den Titelgewinn in Chile aus Schweden verteidigen konnte, dass niemand mehr gelungen ist. Ansonsten denke ich, dass die großen Gegner Frankreich, Brasilien und Spanien sein werden. Und wenn Sie mich jetzt noch dem berühmten Außenseiter fragen, ist es für mich Belgien.
Letzte Frage. Sie sind jetzt 58. Können Sie sich vorstellen, nochmal um?
57. So viel Zeit muss man.
Gut, okay. Sie werden irgendwann in diesem Jahr noch 58. Können Sie sich vorstellen, nochmal umzusteigen als Rulebreaker, als Quereinsteiger bei all den vielen neuen Jobs im Fußball? Welcher würde Sie nochmal reizen?
Also mir gefällt es schon, die Entwicklung zu begleiten und zu beschreiben. Ob ich selber ein Akteur werden will, das weiß ich gar nicht so sehr, weil sich dann möglicherweise der Blick schnell verändern würde. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn viele Clubs vielleicht ihre Arbeitsweise dann doch an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen modernisieren würden.
Mhm. Allerletzte Frage. Wird Ihnen der Fußball nie langweilig?
Also bislang noch nicht.
Gut. Matchplan, die neue Fußballmatrix heißt das Buch von Christoph Biermann, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 14,99 und das lohnt sich. Die letzte Musik haben Sie ausgesucht, Herr Biermann, was hören wir?
Ja, bei dem letzten Titel, da muss ich sagen, da erspare ich den Zuhörern meinen sicherlich gescheiterten Versuch, im gepflegten Hochsomalisch den Titel anzusagen. Also der heißt so offensichtlich auf Englisch The Highest Mountain. Der Künstler heißt, das ist bestimmt jetzt auch fürchterlich falsch ausgesprochen, Nimco Yamatsch. Das ist von einer wunderbaren Compilation, die heißt Sweet as Broken Dates, also süß wie zerbrochene Datteln, und versammelt Popmusik aus dem Somalia der 70er Jahre, als es in dem Land also so eine Art von großem kulturellen Aufbruch gegeben hat. Und damals kam auf wundersame Weise äthiopischer Jazz, indische Musik, arabische Musik, westliche Popmusik und so weiter zusammen. Und ein sehr, sehr schönes Beispiel davon ist eben dieser Titel, der von Nimco Yamatsch.
Christoph Biermann, vielen Dank. Dies war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit dem Lied von den zerbrochenen Datteln.